Also nochmal zu diesem Video in der Sonnenallee. Also dass ich empfinde das als total grenzüberschreitend. Ne? Das ist eine totale Grenzüberschreitung und das ist aggressiv und ich habe vollstes Verständnis dafür, dass sich wer auch immer dadurch angegriffen fühlt, aufgrund von sexueller Orientierung oder was auch immer. Also das finde ich offensichtlich. Für mich ist der Punkt, was ich interessant finde, ist die Diskussion darüber, dass für viele Muslime die Charlie Hebdo-Karikaturen in einer ähnlichen Weise grenzüberschreitend sind. Und ich sehe sehr wohl, dass diese Aktion auf der Sonnenallee, da bin ich mir sicher, dass das auch dazu führen kann, dass einzelne Jugendliche oder einzelne junge Erwachsene tatsächlich auch gewalttätig werden. Ne? Also dass das so ein Trigger ist und tatsächlich auch so eine Gewalt auslösen kann. Das sehe ich aber genauso bei den Charlie Hebdo-Karikaturen. Und das ist das, worauf ich hinaus will, dass Grenzen, diese Grenzüberschreitung in diesem Video auf der Sonnenallee, dass das eine Parallele ist zu dem, was, denken Sie an die Eckart oder an andere, wo eben auch beispielsweise rassistische oder antisemitische Bilder und Grenzen ausgetestet werden, dass man das so umdrehen kann. Und dann eben, und das Zweite wäre, worüber man aus meiner Sicht diskutieren kann und in dem Beispiel auch sollte, dass ein solcher Auftritt wie dort auf der Sonnenallee tatsächlich Gewalttaten schüren kann, weil diese Satire eben nicht offensichtlich ist. Also es ist ja kein Zufall, dass viele das tatsächlich erstmal als Ausdruck von Islamismus gelesen haben, weil es eben nicht offensichtlich satirisch gemeint ist, sondern erst, es gab dann Interviews mit ihm und da wurde das dann deutlich. So, und das wäre genau der Punkt, wo ich eine Möglichkeit sehe, mit Jugendlichen zu diskutieren. Welche Grenzüberschreitungen sind eigentlich akzeptabel? Und das kann man gesellschaftlich diskutieren, das kann man aber auch ganz persönlich betrachten. Also, wo sind eigentlich für mich die Grenzen von Beleidigung oder von Satire in dem Fall? Das wäre das eine. Und das andere, und das geht so ein bisschen in die Richtung mit dem Antisemitismus. Ich glaube, also Antisemitismus ist natürlich ein ganz wichtiges Element von Islamismus und das gilt eigentlich für alle, ob man jetzt die Hisbollah nimmt oder Hamas oder auch den Salafismus, das gibt es, ist überall Teil. Für mich wäre der Punkt, dass, und da wären wir wieder bei diesen drei Merksätzen, für mich wäre der Punkt, dass sowohl Homosexuellenfeindlichkeit, Transfeindlichkeit, Antisemitismus, um das zu thematisieren, brauche ich mich nicht mit dem Islam auseinanderzusetzen oder ich brauche keine Fachkenntnisse über den Islamismus, sondern wenn es um Homosexuellenfeindlichkeit beispielsweise geht, dann kann ich im Grunde die gleichen Ansätze ansetzen oder umsetzen, die ich auch in meiner ganz normalen Jugendarbeit benutze. Und der Punkt, auf den ich hinaus will, wenn Sie beispielsweise so eine homosexuellenfeindliche Aussage haben, dann wäre für uns der Punkt nicht zu sagen, also eine Aussage, die homosexuellenfeindlich ist und die zum Beispiel mit dem Islam begründet wird. Der Islam verbietet das, im Islam ist das Sünde, das gibt es ja oft. So, und der Punkt wäre jetzt eben wegzugehen von der religiösen Ebene und ganz klar deutlich zu machen, deine Religion ist deine Sache und das ist völlig okay. Wenn du religiös bist, völlig okay. Das Problem, was ich hier benenne in meiner Rolle als Pädagogin oder Pädagoge, ist nicht deine Religion, sondern das Problem, was ich benenne, ist die Abwertung, die du hier formulierst und die du in deinem Verhalten zum Ausdruck bringst. Und dieses Verhalten ist abwertend und deswegen ist das eine rote Linie, die hier überschritten wird und die ich thematisiere. Und der Vorteil davon ist, dass ich erstens das in meinem Alltag als Pädagoge immer tue, weil das ständig kommt in ganz unterschiedlichen Kontexten, solche Aussagen. Und ich kann deutlich machen, dass ich das nicht thematisiere, weil jemand Mustafa oder Aisha heißt, sondern weil er oder sie eine Grenze überschritten hat. So, das heißt, es wird ganz klar auch in der Botschaft an Jugendliche, es geht nicht um deine Religion, die ist mir völlig Schnuppe in dem Zusammenhang, sondern worauf es mir ankommt, ist das Verhalten, was du hier an den Tag legst. Und das ist abwertend und beleidigend. Das ist die rote Linie, die ich thematisiere. So, und das lässt sich aus meiner Sicht ganz ähnlich auch im Zusammenhang mit Antisemitismus thematisieren, sowas wie Verschwörungstheorien. Ich glaube, dass ich, wenn ich über antisemitische Verschwörungstheorien von der Hisbollah spreche oder von der Muslimbruderschaft, dann muss ich nicht auf den Koran eingehen, sondern ich kann zum Beispiel mit sowas wie Quellenkritik in der Medienarbeit, kann ich genau das Gleiche machen, wie ich das sonst auch mit Jugendlichen mache, die irgendwie über Corona-Verschwörungstheorien verbreiten. Das heißt, der pädagogische Ansatz ist ganz ähnlich und das bringt mich nicht in die Situation, dass ich an mich selber den Anspruch stellen muss, mich jetzt erstmal in den Koran einzulesen oder Islamismus-Experte zu sein, sondern ich kann den Schritt zurück machen und sage, ich weiß, wie ich mit Verschwörungstheorien umgehe. Also jetzt mal mit allen Anstrengungen. Jeder hat Schwierigkeiten, glaube ich, hier in der Runde mit Verschwörungstheorien umzugehen. Aber ich habe da zumindest eine Idee, wie ich das machen kann. So, und das wäre der Appell, das im Grunde genauso zu machen, wie ich das in anderen Situationen auch mache, unabhängig davon, ob die Person sich jetzt auf die Religion bezogen hat oder nicht. Und die dritte Frage bezog sich ja nochmal hier auf diesen Empowerment-Gedanken. Ne? Also ich glaube auch, dass sich viele, viele Personen tatsächlich jetzt wieder das Problem an Online-Sachen, jetzt klingelt das Telefon, ich hoffe, man hört mich trotzdem. Da gibt es ja immer so eine Diskussion, welche Rolle spielen eigentlich soziale Medien oder das Internet in Radikalisierungsprozessen? Und mein Eindruck ist, dass das auch überschätzt wird, nämlich insofern, als sich niemand nur im Internet radikalisiert, sondern Radikalisierungen sind immer auch etwas, was sofort im unmittelbaren sozialen Umfeld stattfindet. Also jemand, der sich nur im Internet radikalisiert oder nur durch Einflüsse aus dem Internet radikalisiert, das sind ganz wenige Einzelfälle, wo man das so beschreiben könnte. Das heißt, die Erfahrungen, die ich sonst in der Schule, beim Einkaufen, in der Jugendeinrichtung habe, die sind mindestens genauso wichtig. Und mein Argument wäre, dass man Empowerment sowohl in der Medienbildung, Medienpädagogik umsetzen kann, über sowas wie, wie gestalte ich einen Podcast, wie kriege ich meinen Instagram-Account ein bisschen poppig. Also auch das in Form von Selbstwirksamkeit-Erfahrung. Und ich glaube aber, dass es noch viel wichtiger ist, auch jenseits des Internets und sozialen Medien zu gucken, wo kann man denn jemanden so weit stärken und Selbstwirksamkeitserfahrung bieten. Zum Beispiel, indem ich in der Schule, ist unser Beispiel immer sowas wie tatsächlich Jugendliche einzubinden in Entscheidungen, in sowas wie, wie gestalten wir eigentlich den schulischen Alltag, wie gestalten wir unser Leitbild in der Einrichtung, all das in Form, wo ich am Ende des Prozesses den Eindruck habe, ich bin zwar nicht mit allen meinen Interessen gehört worden, abgebildet, aber ich bin zumindest mit allen meinen Punkten gehört worden und das wurde berücksichtigt. Und das wäre für mich eine Form von Empowerment, die ein Baustein ist in der Präventionsarbeit. Also das ist natürlich nicht der einzige Schlüssel, aber das sind so kleine Bausteine, die aus meiner Sicht dazu beitragen, dass die Attraktivität, sich komplett aus der Gesellschaft zurückzuziehen und sich beispielsweise islamistischen Organisationen anzuschließen, diese Attraktivität, die wird dadurch gedämpft. So, und das war eigentlich noch eine Folie, die ich noch zeigen wollte, weil ich glaube, das Wichtige an Präventionsarbeit ist generell immer sich auch zu vergegenwärtigen, dass man selber letztlich immer nur so einen Baustein beitragen kann. Also ich kann als Pädagogin in einer Jugendeinrichtung oder als Lehrerin in einer Schule an einer Baustelle rumschrauben und da einen Beitrag leisten. Und das ersetzt aber nicht die anderen, das ersetzt nicht die Erziehungsberatung, das ersetzt nicht vielleicht psychosoziale Betreuung, das ersetzt nicht die Berufsförderung, sondern das sind letztlich Sachen, die zusammengehören. Und deswegen finde ich so eine Runde hier auch wichtig und gut, weil das nochmal deutlich macht, wie unterschiedlich die Handlungsfelder sind. Keine Ahnung, von Job-In und Straßensozialarbeit, das sind ja ganz unterschiedliche Handlungsfelder und trotzdem ergänzen sie sich halt und sind letztlich alle ein Beitrag zu so einer umfassenden Prävention. Ich würde dem zustimmen, ne? Also Islamismus darf nicht verharmlost werden. Da bin ich voll einverstanden. Mein Appell wäre eher, das Problem nicht erst dann zu benennen, wenn man tatsächlich das Label Islamismus raufstecken kann, sondern eben früher anzufangen und zu sagen, ja, sowas wie Mobbing ist ein Problem, Beleidigung, Abwertung sind ein Problem, ohne dass das, und ganz unabhängig davon, ob da schon irgendwie eine Ideologie dahinter steht. Deswegen, also es geht nicht um eine Verharmlosung, sondern es geht eher um eine Sensibilisierung für die Hintergründe oder für die Bedürfnisse, die Miki gerade beschrieben hat. Es gibt immer diesen Begriff der funktionalen Äquivalente, also oder andersrum. In Frankreich funktioniert die Präventionsarbeit ganz viel oder arbeitet ganz viel mit diesem Begriff der Gehirnwäsche. Also die Islamisten im Internet manipulieren die die Jugendlichen. So, und das hat sowas von Sekte. Und für mich wäre der Appell, das umzudrehen und eben nicht davon auszugehen, dass da irgendwelche Strippenzieher oben Jugendliche manipulieren, sondern den Blick umzudrehen und zu gucken, warum gehen dort Jugendliche hin? Also was kriegen die dort? Welche Bedürfnisse werden dort befriedigt? So, und dann ist man nämlich wieder genau bei der Jugendarbeit. Wie kriegen wir es mit der Jugendarbeit hin, die Bedürfnisse zu befriedigen, die Jugendliche offensichtlich nicht befriedigt bekommen und deswegen suchen sie nach Alternativen. Also wie können wir Jugendarbeit ganz allgemein so breit aufstellen, dass wir diese Lücken füllen, diese Bedürfnisse befriedigen und damit letztlich attraktivere Angebote machen als islamistische Akteure. Und ich glaube, also ich bin kein großer Fan davon, jetzt Rechtsextremismus und Islamismus immer gleichzusetzen, aber ich glaube, das wäre eine ähnliche Perspektive, nämlich zu gucken, was kriegen die dort eigentlich? Und dann zu fragen, was können wir Besseres anbieten, was attraktiver ist als das, was von Rechtsextremen oder von Islamisten angeboten wird. Und dann ist man, dann, und das Problem ist, das stellt einen selber in Frage, als Einrichtung, als Lehrer, weil das nämlich den Blick auf mich richtet. Was muss ich eigentlich machen, um attraktiver zu sein als Pierre Vogel beispielsweise? So, und dann, aus meiner Sicht ist Pierre Vogel hochproblematisch, aber es wäre aus meiner Sicht eine Illusion, wenn man jetzt denkt, man könnte die Pierre Vogel-Videos löschen auf YouTube. Damit wäre das Problem nicht gelöst, weil die Bedürfnisse, die Jugendliche überhaupt erst zu Pierre Vogel treiben, die sind weiterhin da. Das heißt, wir werden nicht drumherum kommen zu überlegen, was sind die Bedürfnisse, die dahinter stehen, um dem etwas entgegenzusetzen. Und nochmal zu der Frage der Schweigeminute. Ich finde das total interessant, weil wir genau diese Erfahrung, die Anna da beschreibt, eben auch bei vielen gemacht haben. Und es gibt Olivier Roy, das ist ein französischer Nahostwissenschaftler, der hat die französische Politik nach dem Anschlag in Paris als autoritären Übergriff beschrieben. Weil in Frankreich gab es nämlich auch eine große Diskussion, ob man nicht jetzt erst recht die Karikaturen beispielsweise im Unterricht zeigen müsste. Und er sagt, das ist ein autoritärer Übergriff, weil das, und er vergleicht das dann damit, das wäre, als wenn man die Muslime zwingt, Alkohol zu trinken. Und ich glaube, das ist total treffend, weil das nämlich nicht, und auch da wäre der Schritt zurück wieder wichtig. Für mich ist es wichtig zu überlegen, warum mache ich die Schweigeminute? Geht es mir darum, etwas durchzudrücken? Weil ich glaube, dass ganz viele die Schweigeminuten durchführen wollten, um jetzt mal eine Botschaft zu setzen. So nicht. Also das müsst ihr doch jetzt mal verstehen, dass das von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Und das ist aber kein Bildungsanspruch. Bildungsarbeit oder Jugendarbeit besteht nicht darin, dass ich als Lehrer sozusagen etwas setze. Jetzt, das müsst ihr doch jetzt mal verstehen, sondern Bildungsarbeit, und das gilt, glaube ich, für Jugendarbeit genauso, besteht darin, letztlich Bildungsprozesse zu ermöglichen, anzustoßen, Räume zu schaffen, dass ich mir selber als Jugendlicher eine Meinung bilden kann. Und die Schweigeminuten waren, glaube ich, aus der Sicht kontraproduktiv, weil sie eben von Jugendlichen nicht als Raum wahrgenommen wurden, wo man genau über diese Frage diskutiert. Was betrauern wir eigentlich? Warum gab es nach Hanau nicht so ein ähnliches Event? Warum gab es nach dem NSU nicht ein ähnliches Event? So, und ich glaube, der Punkt ist gar nicht so sehr, was ich als Lehrer oder Lehrerin oder als Pädagoge da für eine Botschaft am Anfang setze, sondern das, was präventiv wirkt, ist die Diskussion unter den Jugendlichen mit mir als Pädagogin darüber, wie wir jetzt damit umgehen. Wir sind alle empört, wir sind wütend, viele trauern. So, und wie bringen wir das jetzt zusammen in der Jugendeinrichtung und in der Schule? Und dann ist man wahrscheinlich 90 Minuten am Diskutieren. Und das ist das Ziel, diese Diskussion der Verständigung. Das würde ich als das Ziel von so einer Diskussion sehen. Und gar nicht so sehr die Tatsache, dass dann alle 30 Schüler aufgestanden sind bei der Schweigeminute. Das wäre für mich nicht das pädagogische Ziel. Ich würde ganz kurz einen Punkt da noch ergänzen, ne? Weil das wurde ja auch ganz häufig geäußert, dass Lehrerinnen sagen, sie haben Angst oder sie sorgen sich um ihre eigene körperliche Gesundheit. Ne? Und das, finde ich, ist eine ganz andere Botschaft, wenn ich als Lehrerin sage, dieser Mord macht mir als Lehrerin Angst, weil ich nicht mehr weiß, wie meine Schülerschaft reagiert. Wenn ich diese Botschaft vor der Klasse formuliere, ist das eine ganz andere Botschaft, als wenn ich sage, das müsst ihr doch jetzt endlich mal verstehen, dass diese Karikaturen von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Weil ich dann tatsächlich meine eigene Betroffenheit auch äußere. Ne? Und dann, das wäre, glaube ich, also ich glaube, das wäre ein idealer Einstieg in eine Diskussion, weil dann die Jugendlichen nämlich ihre Betroffenheit und ihre Perspektive einbringen können. Und dann ist man in einer Verhandlung darüber, wie man damit umgeht. Aber es ist eben nicht so, dass ich etwas setze, das Grundgesetz hier, das müsst ihr jetzt verstehen, sondern es ist eine persönliche Betroffenheit, die ich als Lehrerin einbringe. Und diese Betroffenheit, die ist total nachvollziehbar, kann ich total verstehen. Und die können die Jugendlichen mit Sicherheit auch verstehen. So, das heißt, da ist das wäre ein ganz anderer Einstieg in so eine Diskussion über die Schweigeminuten. Diese Frage, wie geht man denn jetzt mit Islamismus um? Das lässt sich so nicht beantworten, weil die Gründe, warum jemand sich radikalisiert, sind so vielfältig, dass da ein Angebot nicht reicht. Also es gibt immer diese Unterteilung zwischen individuellen Faktoren, sowas wie psychische Probleme, familiäre Konflikte, Perspektivlosigkeit. Dann gibt es das Soziale, sowas wie Diskriminierungserfahrung, soziale Marginalisierung, und es gibt das Ideologische. So, und in der Regel ist das eine Mischung aus diesen Ebenen von Faktoren, die Leute in radikalisieren letztlich. So, aber wie die Gewichtung ist, ist total unterschiedlich. Das heißt, für jemanden wie Desodorg, wenn Sie ja den Berliner Rapper nehmen, der sich dem IS angeschlossen hat, da würde ich natürlich sagen, politische Bildung muss man mit dem nicht machen, sondern da geht es um, wenn überhaupt, um psychotherapeutische Arbeit. Da geht es um vielleicht sowas wie letztlich Integrationsförderung, ne? Also wie kriegt man jemanden wieder in rudimentäre soziale Beziehungen, die irgendwie stabilisieren. Es gibt aber andere, wo ich sagen würde, da macht politische Bildung oder Jugendarbeit, Selbstwirksamkeitserfahrung, Freizeitangebote, Freizeitpädagogik sehr wohl einen großen Unterschied. Auch in der Arbeit mit Jugendlichen, die sich schon beispielsweise in islamistischen Milieus herumtreiben. So, das heißt, auch da wäre der Punkt nicht, dass Jugendarbeit alleine das wuppen kann mit einem konkreten Ansatz, sondern die Frage wäre immer, das wäre wieder die gleiche Frage von eben. Warum ist der da? Warum geht er dorthin? Was kriegt er da? Und dann kann Jobin das bessere oder das wichtigste Angebot haben. Es kann aber genauso gut die Familienberatung, Erziehungsberatungsstelle sein. Und das muss man dann in der Situation klären. Und jetzt nochmal ganz konkret, wenn ich den Eindruck habe, ich habe jemanden in meiner Einrichtung, der oder die schon in der islamistischen Szene drin ist, dann wäre unser Appell immer, sich an die Beratungsstellen wie Hayat oder VPN zu wenden, weil die eben genau das dann auch koordinieren, ne? Also die dann eben genau gucken, was ist das Angebot, was da jetzt gerade am besten passt. Und das kann Erziehungsberatung sein oder familientherapeutische Arbeit mit dem sozialen Umfeld. Das kann aber genauso sein, irgendwie eine soziale Integration über Berufsangebote, Ausbildungsplätze und so zu fördern. So, und da wäre mein Appell immer, dass da tatsächlich auf die Beratungsstellen zurückzugreifen, weil die eben auch die Netzwerke haben, um dann so ein Netzwerk um die Person herum zu knüpfen. Das war das eine. Und das andere aber nochmal hier, weil die reale Gefahr von Islamismus zu relativieren. Ne? Also ich sehe das nicht. Ich sehe nicht, dass dieses Verständnis, wie ich das jetzt eben versucht habe zu schildern, Islamismus relativiert, sondern ganz im Gegenteil. Ich würde eher sagen, realistisch ist, dass die Konflikte, die wir jetzt eben angesprochen haben, zukünftig noch mehr werden. Aber nicht, weil es mehr Islamismus gibt oder mehr Islamistinnen gibt, sondern weil einfach wir einfach mit immer mehr unterschiedlichen Personen zu tun haben. Die Gesellschaft wird pluraler und dadurch entstehen Konflikte. So eine Diskussion darüber, was denn jetzt beim Grillfest gegessen werden darf, was auf das Grill kommt, ob das halal sein muss oder nicht. Solche Sachen werden mehr, aber nicht, weil plötzlich irgendwie der Einfluss von Islamisten größer wird, sondern weil immer mehr Menschen tatsächlich unterschiedliche Bedürfnisse beispielsweise an Speisung mit in die Einrichtung bringen. Und das, ob das jetzt Veganer sind oder Leute, die halal essen wollen, das ist letztlich egal, aber die verschiedenen Bedürfnisse werden mehr. Und das muss man irgendwie aushandeln und verhandeln letztlich in der Einrichtung. Und da wäre mein Appell, das eben nicht als ein Beispiel dafür zu bringen, dass da immer mehr Parallelwelten entstehen, sondern ich würde im Gegenteil sagen, das ist gut, dass es dafür Räume gibt, um genau diese Unterschiede auszuhandeln und solche Konflikte auszutragen. Und die Herausforderung besteht darin, diese Konflikte tatsächlich zu gestalten. Aber die Konflikte vermeiden wird man, glaube ich, nicht können, sondern es wird eher mehr Konflikte geben als vor 20 Jahren. Und die Herausforderung besteht darin, wie kriegt man das hin, das auszuhandeln und da einen Umgang mit zu finden. ich treffe eine junge Frau auf der Straße, die ich kenne und die sich plötzlich anders kleidet. Da wäre mein Appell, genau das Interesse zum Ausdruck zu bringen, wie wenn ich eine Person treffe, die sich plötzlich irgendwie das Gesicht tätowiert hat oder irgendwie einen Ring ins Ohr geschossen hat. Also ich zeige ein Interesse für eine Veränderung bei einem Jugendlichen, aber ein Interesse, was nicht problemgeleitet ist, sondern ich nehme eine Veränderung wahr bei jemandem und als Pädagogin, als Sozialarbeiterin reagiere ich auf Veränderungen. Aber nicht, weil ich befürchte, dass die gleich zum IS geht, sondern weil sich da jemand verändert. Und Veränderungen sind immer eventuell kritische Momente, aber es sind auch ganz normale Momente in der Jugendphase. So, das heißt, je normaler ich auf diese Veränderung eingehe, desto leichter kann ich auch in einem zweiten Schritt eventuell problematische Entwicklungen benennen. Also ich bringe ein Interesse zum Ausdruck an der Person. Und wenn ich dann den Eindruck habe, dass das zum Beispiel jetzt in dem Fall irgendwie erzwungen ist, dass da jemand tatsächlich gezwungen wurde, einen Kopf zu tragen, dann kann ich das thematisieren. Aber ich bringe erstmal zum Ausdruck, dass es mir nicht darum geht, irgendwie die Religiosität zu thematisieren, sondern ich habe da ein ganz normales Interesse dran, warum jemand jetzt was trägt. Und habe dann im zweiten Schritt die Möglichkeit, auf der Vertrauensbasis eben auch meine Sorge zum Ausdruck zu bringen. So. Und das ist was anderes, als wenn ich gleich, so wie Theresa das beschrieben hat, im Grunde mit meinem Blick deutlich mache, da hat sich jemand erzwungenerweise verändert und trägt jetzt ein Kopftuch beispielsweise. Weil ich glaube, dann ist die Diskussion gestorben. Dann ist ganz klar, dass die junge Frau sich auf eine Diskussion und ein Gespräch darüber nicht mehr einlässt, weil sie weiß, dass ich das problematisiere, dass ich das nur aus diesem Interesse der Problematisierung heraus anspreche. Der Anteil von Konvertiten ist gerade in der salafistischen Szene sehr, sehr hoch. Man spricht immer so von ungefähr 20%. So. Und für mich, aber auch wieder mit dem Vorbehalt, dass es eben nicht so pauschal zu sagen ist. Aber für mich ist die Erklärung darin, dass das ein Korsett ist. Also als die salafistische Ideologie gibt mir ein Korsett, als eine Person, also wenn ich unsicher bin, in ganz verschiedener Hinsicht. Also ich habe beruflich irgendwie Unsicherheiten. Ich habe persönlich Unsicherheiten in meinem Selbstverständnis, in meiner Identität. Ich habe Konflikte in Wertefragen mit meiner Sexualität. So, dann ist es total schwierig, diese Konflikte auszuhalten und dafür sich selber eine Antwort zu finden. Und der Salafismus in dem Fall bildet ein Korsett und nimmt mir diese Antworten und diese Verantwortung letztlich ab. Und für mich wäre mal so ein Beispiel Studie vom Jugendinstitut, und da beschreibt eine Konvertitin, die beschreibt ihren Weg in den Salafismus und dann auch wieder raus. Und die sagte, sie hatte immer einen Konflikt mit ihrem Vater, also so eine Hassliebe. Sie hat sich irgendwie nie richtig abgrenzen können, wollte aber immer irgendwie von ihrem Vater los, und das war immer eine schwierige Situation. Und dann hat sie sich der salafistischen Szene angeschlossen, und dann war das plötzlich ganz einfach, weil das eben nicht mehr ihr Vater war, sondern das war der Ungläubige, der ihr gegenüberstand. So. Und das heißt, diese salafistische Ideologie hat ihr letztlich die Verantwortung abgenommen, das auszuhandeln, die Beziehung zum Vater, sondern das war ein Korsett, wo ganz klar war, das ist der Ungläubige und mit dem kann ich brechen. So, da habe ich nichts mehr, was an moralischer Bindung da ist, was ich irgendwie aushalten muss, dass ich mich von meinem Vater distanziere und loslöse, sondern die Ideologie hat mir sozusagen die Legitimation gegeben, um mit meinem Vater zu brechen. Und da würde ich sagen, das ist total typisch, das ist total naheliegend, und das wäre wieder eine Parallele auch zum Rechtsextremismus. Das ist ein Korsett, wo ich nicht mehr überlegen muss, was mache ich beruflich, wie kleide ich mich als Mann oder als Frau, wie lebe ich in meinem Alltag, sondern ich kriege das ganz klar vorgegeben und habe nicht mehr die Last, für mich selber eine Entscheidung zu finden und diese Entscheidung auch gegen mein Umfeld zu vertreten. Weil das, ich glaube, das, was wir als Freiheit definieren würden jetzt hier in dieser Runde, sowas wie, ich kann meine Kleidung selbst wählen, wen ich heirate oder wen ich liebe, kann ich frei wählen. Das ist eine Freiheit, aber das ist natürlich auch eine Last, wenn ich diese Entscheidung dann gegenüber meinem Umfeld vertreten muss und das vielleicht in meiner Situation gar nicht so einfach ist, das zu vertreten. So, und das ist, glaube ich, ein Grund, warum Konvertiten in dieser Szene relativ stark vertreten sind. Nochmal vielen Dank von meiner Seite. Ich fand das wirklich interessant. Also nochmal vielen Dank für die Beiträge.